Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem mittlerweile sehr dunklen und regnerischen Samstagabend. Ich habe heute wieder einen Gast und mein Gast war schon mal hier. Das freut mich immer ganz besonders, wenn Gäste Lust haben, wiederzukommen. Wir versuchen, es ist jetzt der zweite Anlauf, diese Episode aufzunehmen. Dementsprechend sind auch meine Notizen weg, denn ich hatte mir mal aufgeschrieben, Stefan, wann du das letzte Mal bei mir warst, in welcher Episodennummer. Ich glaube, es war Anfang 2020, kann das sein?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich kann mich gar nicht mehr auch so wirklich dran erinnern. Jetzt haben wir 2023. Ich meine aber, es war Ende 2020. Genau.
Auf jeden Fall schon eine Weile her.
Ja, auf jeden Fall. Also deutlich 2 Jahre.
Und es ist ja kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir trotzdem auch in der ganzen Zeit immer mal wieder so sporadisch und lose im Kontakt waren. Wir uns also regelmäßig geschrieben haben und demnach ist es auch kein Wunder, dass wir jetzt wieder hier zusammengekommen sind heute Abend und mal so ein bisschen drüber sprechen, was in der letzten Zeit passiert ist bei dir. Du hast einige Sachen, glaube ich, in der letzten Episode, die wir zusammen aufgenommen haben, schon angeteasert, was du gerne machen würdest, wo dein Weg hinführen würde. Und da sprechen wir mal drüber und dann wollen wir heute auch, und das ist so unser Hauptthema, werben für das Guide-Netzwerk Deutschland, das Netzwerk für blinde Sportler und Sportlerinnen und die Guides, ohne die das Ganze natürlich auch nicht funktioniert, sonst wird es nicht so heißen. Das ist so unser Hauptthema heute, ne?
Genau, ja, da freue ich mich auch besonders drüber und ja, finde es auch von deiner Seite aus echt cool, dass du da bereit für bist und uns als Community da unterstützt.
Ja, du hattest mich bei deiner letzten Episode schon angeteasert oder angefixt auf dieses Thema und seitdem habe ich immer wieder gesagt, das muss ich mal machen, das muss ich mir mal genauer angucken, das Ganze. Und dann ist das nie passiert, wie das oft so ist, man nimmt sich Sachen vor und dann kommen Sachen dazwischen und dann hat man Ausreden und wie auch immer, aber da kommen wir gleich dazu. Was hat sich denn getan in der letzten Zeit? Du hattest vor, glaube ich, eine Ausbildung anzufangen, ne? In einem Bereich.
Erzähl mal. Genau, also ich hatte damals während unserem ersten Podcast habe ich per Fernstudium schon angefangen, den Sporttherapeuten zu studieren. Den habe ich mittlerweile ja, Gott sei Dank erfolgreich beendet. Arbeite jetzt auch nebenzeitlich auch in dem Bereich schon. Und habe aber zusätzlich nach dem Fernstudiengang einen weiteren angefangen. Das ist zum Sportfachwirt. Da bin ich noch fleißig dabei und habe aber gleichzeitig parallel im April jetzt noch die Ausbildung zum Masseur angefangen in Mainz. Und genau, da profitiere ich auf jeden Fall von den Kenntnissen aus der Sporttherapie und kann das jetzt halt mit der Massage echt super kombinieren. Und ja, da habe ich echt den Berufsweg für mich gefunden, nachdem ich schon lange gesucht habe und der mich auch wirklich erfüllt. Und wo ich mir eine Zukunft einfach komplett drin sehen kann.
Ich finde das ja immer spannend für mich als Hobbysportler im wahrsten Sinne, denn der komplette Sport hier außenrum ist für mich Hobby. Wenn sich Menschen so ganz dem Sport und allem, was so außenrum gehört, verschreiben, wenn die sagen, das ist mein Ding, Das mache ich, da mache ich Ausbildung, da möchte ich tatsächlich tätig sein. Finde ich immer sehr spannend. Ja. Du hast gerade eben schon Mainz erwähnt. Du kamst aber nicht ganz aus Mainz, ne? Du kommst da trotzdem vom Rhein, haben wir gesagt. Ne?
Genau. Ja. Genau, also ich wohne eigentlich in Rüdesheim. Und bin jetzt für die Ausbildung aber hier auf den Campus gezogen unter der Woche, damit ich nicht so einen langen Anfahrtsweg habe mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Genau, und fühle mich auch in Mainz sehr wohl. Also es ist eigentlich eine ganz coole Stadt und junge Stadt und eine echt offene Stadt, finde ich. Habe bis jetzt nur gute Erfahrungen hier machen dürfen, vor allem auch berufsmäßig, was jahrelang gar nicht geklappt hat. Und wie gesagt, also im April habe ich mit der Ausbildung angefangen und wie dann der Sommerurlaub anstand, dann habe ich mir überlegt, wie kann ich da ein bisschen praktische Erfahrung schon mal drin sammeln, und habe dann in Mainz eine Bewerbung weggeschickt und die ist dann direkt auf Interesse gestoßen, und das so ein Erlebnis kannte ich vorher gar nicht. Und bin da echt froh, dass ich da mittlerweile bei der Laufzeit hier in Mainz dann tätig sein darf als Sporttherapeut, um einfach auch das, was ich theoretisch und jetzt auch praktisch in der Ausbildung lernen, direkt anwenden kann.
Mhm. Da haben wir uns auch, kann ich jetzt schon verraten, da haben wir uns auch getroffen vor, glaube ich, mittlerweile 14 Tagen.
Genau.
Wir haben jetzt den 18.11. und wir haben uns da am 4.11. auch an einem Samstag getroffen, an einem Samstagmittag in der Laufzeit in Mainz, weil du da einen Kurs angeboten hast.
Genau. Das ist auch jetzt so ein zweiter Punkt, den ich dort übernehmen durfte. Das sind die Guide-Schulungen. Die ursprünglich vom Guide-Netzwerk Deutschland bundesweit angeboten werden, war mittlerweile auch schon bei zwei Guide-Schulungen direkt vom Netzwerk aus. Habe eigentlich bisher nur online wirklich Werbung für das Netzwerk gemacht und habe da die Leute unterstützt, die das quasi in meinen Augen hauptberuflich wirklich so intensiv durchführen. Und irgendwann habe ich gesagt, hier, passt mal auf, ich würde das auch gerne mal ausprobieren, Schulungen anzubieten, weil einfach hier die Region, die Rhein-Main-Region, da gar nicht so ausgestattet ist. Das Guide-Netzwerk an sich kommt eher aus Thüringen und deckt halt vor allem so den Bereich in Norddeutschland ab, aber die sind halt auch gelegentlich dann Richtung Süden unterwegs, aber einfach nicht so oft. Und habe dann gesagt, durch die Laufzeit jetzt in Mainz einfach auch einen festen Punkt zu haben, ob wir das auch hier anbieten dürfen. Und seitdem biete ich das jetzt seit Oktober an. Mit dir war das jetzt die zweite Schulung, und genau, also die waren beide in meinen Augen sehr erfolgreich. Es waren wirklich immer tolle, engagierte Leute dabei, und genauso stelle ich mir das auch vor.
Das fand ich auch. Also ich fand, wir waren ja eine kleine, aber feine Truppe, die wir da waren. Ich glaube, zu fünft waren wir, glaube ich. Fünf oder sechs, ich weiß
genau.
Gar nicht mehr. Irgendwie so, ne?
Genau, ja. Genau, also es ist auch der das Maß, was wir jetzt hier vor allem in Mainz momentan noch bedienen können. Also es war auch so mein Grundgedanke, dass so zwischen 6 und 8 Leuten immer da sind, um einfach auch wirklich auf jeden Einzelnen eingehen zu können, um wirklich auch alle Fragen klären zu können.
Hm. Ja, jetzt können wir vielleicht nochmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurücktreten. Was ist denn genau das Guide-Netzwerk? Weißt du, wann das gegründet wurde, oder erwische ich dich jetzt da auf dem falschen Fuß?
Das genaue Gründungsjahr kann ich jetzt nicht so aus dem FF sagen. Auf jeden Fall haben sie, wie vieles, sind sie entstanden direkt in der Pandemiezeit, also in einer sehr ungünstigen Zeit, um ein Netzwerk aufzubauen. aber ja, sie haben sich da wirklich super durchgekämpft und mittlerweile bieten die eigentlich fast jede Woche mindestens eine Guide-Schulung an. Und dadurch ist das Netzwerk einfach auch wirklich schon sehr gewachsen, allein in den letzten anderthalb Jahren. Und da sind wir halt wirklich stets bemüht, das wirklich weiter so fortzuführen, dass da viele Guides und viele sehr eingeschränkte Sportler von profitieren können.
Jetzt sehe ich hier drei Sportarten, die das Guide-Netzwerk auf der Webseite hat. Einmal das Laufen, klar. Deswegen sind wir hier. Das kann ich super gut verstehen und super gut nachvollziehen. Da sind aber auch so wilde Sachen wie Paraski Alpin und Ski Nordisch. Also auch echt schnelle Sportarten.
Genau. Also zu den Themen kann ich leider auch gar nicht persönlich viel mitreden. Ich war einmal in meiner Schulzeit war ich einmal mit meiner Klasse Langlauf fahren. Das war schon sehr spannend. da hatte ich aber auch noch einen kleinen Sehrest und konnte mich so ein bisschen an der Loipe orientieren. Aber ja, wie das komplett blind vonstatten geht, kenne ich halt auch nur so aus dem Fernsehen von den Paralympischen Spielen, dass dann wirklich der sehr eingeschränkte vorfährt und der sehende Guide hinterherfährt und wirklich mit lauten Kommandos die Richtung und alles angibt. Ist bestimmt sehr spannend, aber da kann ich, glaube ich, auch dazu sagen, dass zumindest das Guide-Netzwerk so in dem Sinne nur die Plattform dafür ist, und das aber von quasi eigenständigen Gruppen dann nochmal separat angeboten wird. Das Guide-Netzwerk an sich, das ist wirklich für Laufen und Triathlon quasi spezialisiert. Und alles, was dann Richtung Schnee geht, das machen dann nochmal andere Leute, die sich da halt auch wirklich perfekt auskennen und wissen, um was es da dann geht.
Ja, finde ich extrem spannend, wie man sich so schnell fortbewegen kann, ohne was zu sehen und sich, also wir werden es ja gleich haben. Du musst dich ja als sehr eingeschränkter oder blinder Läufer ja schon auf deinen Guide verlassen. Wenn du mal stolperst, dann ist das Schrittgeschwindigkeit, in der du stolperst. da kann man sich mit Sicherheit noch immer irgendwie auffangen oder abfangen und ohne sich mega böse zu verletzen. Aber wenn man damit weiß ich nicht, wie schnell wird man beim Ski, aber egal, anderes Thema. Wir wollen heute über das Laufen sprechen, bevor ich mich noch mehr anfange zu wundern hier.
Ja,
jetzt hast du die zweite Schulung gemacht, hast du gerade gesagt, in Mainz.
Genau.
In Mainz werden wir auch nicht so schnell Schnee haben, von daher ist die Zeitthema auch uninteressant.
Ja.
Wir haben uns da getroffen in der Laufzeit Mainz. Vorne haben die so einen Laden, ne? Also einen Laufladen. Und genau. Hinten ist nochmal, ich glaube, da machen die Laufanalyse und
genau.
Da waren auch Massageliegen. Waren die da nur für dich oder gab es das irgendwie vorher schon, das Ganze?
Also die Liege da, die bis jetzt da vorhanden ist, die ist auch schon vorher da gewesen. Das ist einfach für den, auch für die Sporttherapie halt wichtig, um verschiedene Funktionstests auch durchführen zu können. Genau, also das war alles schon vorhanden und meine Sachen mit den Massagen jetzt kam da jetzt on top und ist da jetzt neu etabliert worden.
Genau. Also hast du gute Umgebung da, also die schon gut ausgestattet.
Da ja, passt auf das jeden gut Fall. Rein, ne?
Hm. Ja. Sehr gut. Ja, wir haben uns da getroffen da hinten in dem extra Raum oder in den extra Räumen und erzähl mir mal, wie, weil ich war ja dabei, erzähl uns oder erzähl den Hörern mal, wie du so eine Schulung aufgebaut hast, die wir da hatten.
Genau, also die besteht immer aus zwei Teilen, so eine Schulung. Einmal ein Theorieteil, mit dem fange ich immer an. Und zum Schluss gibt's dann einen praktischen Teil, wo man dann wirklich das Führen ausprobiert und auch das Selbstführen ausprobiert werden kann. Genau, und im ersten Teil, im Theorieteil, reden wir erstmal ganz allgemein über den Hobby bzw. Profisport in der Paraleichtathletik, wo es dann eben um Laufen und Triathlon und die ganzen Geschichten so geht. Da stelle ich die Sportarten so ein bisschen vor, wie das abläuft, welche Disziplinen es da überhaupt gibt, was möglich ist. Dann sprechen wir kurz über die Seheinschränkungen, die es gibt oder geben kann, weil es da wirklich von kompletter Blindheit, wie es jetzt bei mir ist, bis ja relativ gutes Restvermögen zur Orientierung, gibt es da wirklich alles, was man sich so vorstellen kann oder sich auch nicht vorstellen möchte. Also es ist wirklich unfassbar, was vom Sehen her funktionieren beziehungsweise nicht funktionieren kann. Und das muss dann natürlich, wenn man als Lauftandem zusammen unterwegs sein will, ja, beachtet werden. Also, weil es macht schon einen Unterschied, ob man jetzt mit einem komplett Blinden unterwegs ist oder jemanden, der eine Seheinschränkung hat, vielleicht auf einem Auge mehr oder weniger als auf dem anderen. Genau, da wird drüber gesprochen. Dann natürlich über die Führung an sich, was man da beachten muss, wie man miteinander verbunden ist und welche Möglichkeiten es gibt, um jetzt schmale oder breitere Wege zu nutzen, wie es dann halt aussieht mit Hindernissen und Bordsteinkanten oder Schlaglöchern auf dem Boden. Das ist auch ein großer Punkt. Und zum Schluss muss natürlich auch so ein bisschen über Rechte und Pflichten gesprochen werden, die es natürlich auch in dem Bereich gibt, um einfach ja einmal die Eigensicherheit gewährleisten zu können und einfach auch, was die Haftbarkeit angeht, wenn man zu zweit unterwegs ist und einer ist halt eingeschränkt. Da gibt's dann halt auch ein bisschen was zu beachten, dass man halt vor allem sichtbar gekennzeichnet ist. Das ist eigentlich so dieser Hauptpunkt, der da zu beachten ist, dass man wirklich sieht, okay, da sind jetzt, laufen zwei Leute nebeneinander, nicht aus Spaß, weil sie jetzt gerade ein Schwätzchen halten wollen, sondern weil es anders einfach nicht geht. Und dafür gibt's dann halt zum Beispiel wie vom Guide-Netzwerk die Kennwesten, die man dann anziehen kann und wo der Guide sichtbar gekennzeichnet ist als Guide und der seheingeschränkte bzw. blinde Läufer dann jeweils nach seiner Seheinschränkung.
Ich fand den ersten Teil auch sehr spannend, weil wir da alle unsere Fragen loswerden konnten. Und man sagt ja immer so schön, es gibt keine blöden Fragen. Und da kamen natürlich auch keine blöden Fragen, aber da kamen Fragen. Wir Sehenden stellen uns natürlich Fragen, die alles Mögliche betreffen, ne?
Ja.
Schon allein die Sache mit, welche Kommandos gebe ich auf dir, damit du weißt, was los ist, oder dein Beispiel fand ich ganz gut, welche Kommandos gebe ich nicht, weil die sind genau. Für umsonst, ne?
Ja.
Das fand ich ganz spannend. zum Beispiel, wie du gesagt hast, ne, so ein Kommando mit Achtung hilft dir halt nicht.
Ja, genau. Das sind halt wirklich so Sachen, die man dann halt auch wirklich so in der Schulung halt auch besprechen kann, weil es ist einfach im Sprachgebrauch, benutzt man halt die Wörter wie Achtung oder Pass auf oder Vorsicht. Mhm. Aber wenn man halt nicht sehen kann oder schlecht sehen kann, weiß man in dem Moment halt nicht, auf was soll ich denn aufpassen? Was willst du mir damit sagen? Ja. Also da muss es dann wirklich konkret werden. Und das sind dann halt so Begriffe, die man dann wirklich in dem Fall sein lassen sollte.
Ja, ist klar. Wenn ich sage, wenn ich mit einem Sehenden laufe und ich sage Achtung, dann guckt er vielleicht hoch und dann guckt er sich um und dann hat er den Überblick. Dann weiß er, ah, guck mal, der weint wahrscheinlich den Ast, der da im Weg hängt oder den Bordstein oder sonst irgendwas. Und das sind ja einfach Informationen, die du so gar nicht bekommst, wenn du dich umschaust, weil du schaust dich ja nicht um.
Genau.
Und das fand ich sehr spannend. Oder so Sachen wie Vorsichtsstufen. Sachen, wo wir sehen den gar nicht drüber nachdenken. Wenn ich dir sage Vorsichtsstufe, dann hast du zwei Fragen. Hoch oder runter? Und wie viele?
Genau.
Ja.
Auf genau, jeden Fall. Das sind genau solche Sachen, ja.
Hm. Ganz, ganz wichtiger Teil dieses, das fand ich auch gut, dass wirklich jeder seine Fragen da stellen konnte, ne? Und es hat auch, also wurde auch keiner ausgelacht und jeder hat sich gedacht, wenn er die Frage gehört hat von einem anderen, stimmt. Also ging es mir jedes Mal, ne? So stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und,
nee, das ist auch gerade das Wichtige, gerade und deswegen halte ich auch, wie gesagt, die Gruppen so klein. Nicht nur aus Platzgründen, sondern halt auch, weil ich wirklich auf jeden eingehen will, weil ich mir die Zeit da nehmen will, um wirklich auch alle Fragen zu besprechen, gerade in so einer kleinen Gruppe, weil nur wenn sich der Guide wirklich später sicher ist, weil er alle Fragen klären konnte, dann kann man sich das auch noch besser zutrauen, die Funktion dann auch übernehmen zu können.
Ja, das, ich denke, wir haben es bei einem Teilnehmer gesehen, der ganz offen kommuniziert hat, dass er sich da echt unsicher ist, wie er denn mit dir oder mit einem anderen sehr eingeschränkten umgehen soll, wenn er mit dem da läuft und sich auch gefragt, kann ich das überhaupt? Bin ich überhaupt der Richtige? Bin ich überhaupt schnell genug? Behindere ich den Blinden dann, weil ich so langsam bin? Und das sind alles so wichtige Fragen, die man wunderbar gestellt bekommen hat oder die du beantwortet hast, ne, in dem ersten Teil.
Ja.
Fand ich sehr wichtig, dass man da seine Fragen los wird. Die Sache mit der Haftung hast du auch. Das wäre eine Frage gewesen, die mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen wäre. So wie Haftung? Wir gehen doch nur laufen.
Genau.
Fand ich auch eine spannende Sache.
Ja.
Hast du ja aber gerade eben schon gesagt, wenn beide oder wenn die Westen getragen werden und man sich auch beim Veranstalter anmeldet, als sagt hier, Hammer, ich bin Blindenguide und ich habe einen sehr eingeschränkten Läufer bei mir, eine Läuferin, dann ist das auch schon mal gut, ne? Dann wissen die Bescheid. Ja. Dann können die uns als Tandem dann ankündigen und sagen, hier, nehmt ein bisschen Rücksicht. Die quatschen nicht nur, so wie du gerade eben gesagt hast, sondern das hat einen Grund, dass die da sind.
Ja.
Mhm. Ja, was muss ich denn überhaupt mitbringen, um Guide zu werden? Wo wir gerade die Frage hatten, bin ich überhaupt der Richtige, um ein Guide zu sein?
Ja, grundsätzlich mitbringen muss man auch nur das, was man selbst zum Laufen braucht. Also Laufschuhe am besten. Und ansonsten, braucht man eigentlich nur die Offenheit, sich so eine Aufgabe anzunehmen. Und dabei kann ich wirklich sagen, dass es keine Riesenaufgabe ist. Also ich habe jetzt, ich laufe jetzt mittlerweile seit 4 Jahren und habe jetzt wirklich bestimmt schon 10, 12 Guides gehabt, unterschiedliche. Und die hatten damit auch alle gar keine Vorerfahrung. Ich habe mich mit denen getroffen, dann sind wir langsam wirklich losgelaufen und haben so einfach die praktische Erfahrung gemeinsam gesammelt und nach der Zeit wird der Guide sicherer und wenn das dann passiert ist, wird man auch gemeinsamer schneller. Hm. Also von daher, man muss sich da nicht so viele Gedanken machen. Hauptsache, man ist dann unterwegs, man ist gut sichtbar gekennzeichnet und alles andere bringt dann wirklich die gemeinsame Erfahrung und umso öfters man zusammenläuft und desto routinierter wird man dann auch. Mhm. Und kann sich dann auch vielleicht mal zutrauen, wirklich die sehr eingeschränkten Läufer einfach auch mal ganz spontan zu übernehmen. Wenn jetzt mal eine Anfrage kommt, ich brauche jemanden fürs Wochenende, für einen Wettkampf mal oder irgendwas anderes. Und wenn man dann schon ein paar Lauferfahrungen gesammelt hat, dann kann man sich das auch ruhig zutrauen, weil man dann einfach auch selbstsicherer ist. Hm.
Ja, ich glaube, du hast es gerade eben schon, ist mir aufgefallen, gesagt, dann wird auch der Guide sicherer. Du sprichst also gar nicht mehr vom sehr eingeschränkten Läufer, der sicherer werden muss. Aber das hatten wir, glaube ich, auch in unserem ersten Gespräch, wo du gesagt hast, die meisten Bammel haben, also am schwierigsten ist es für den Guide, also sich umzustellen oder auf jemanden einzustellen. Du läufst einfach, weil du bist es gewohnt.
Genau.
Solange der neben dir halbwegs vernünftig auf dich aufpasst, kriegst du das schon hin.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade mit einer Seheinschränkung, wenn man jetzt beim Sport oder auch jetzt allgemein Hilfe annimmt, verlässt man sich zu 100% ab der ersten Sekunde auf denjenigen. Von daher ist das Thema dann für den sehr eingeschränkten erstmal abgehakt. Und wenn der Guide dann einfach seine Erfahrung gesammelt hat, dann wird er ja auch selbstsicherer und dann macht man sich auch über viele Kommandos einfach gar keine Gedanken mehr, weil man das so schnell übernimmt, diese Kommandos, oder später macht man nur noch mit den Armen leichte Bewegungen und dann weiß man schon, okay, es geht jetzt dann gleich in eine Kurve, da braucht man auch gar keine verbalen Kommandos mehr zu geben. Wenn man da so eingespielt, dann ist irgendwann, wenn man jetzt öfters mit einem und demselben läuft. Und von daher sage ich halt immer, rausgehen und ausprobieren und dann wird das auch was.
Mhm. Einfach trauen ein bisschen, ne?
Ja, mhm. Genau.
Jetzt, wenn ich dich guiden wollen würde für den Wettkampf, worauf muss ich denn dann da achten? Ich kann ja nicht, also wir haben das scherzhaft in der Theoriestunde gesagt, ich kann ja nicht auf der letzten Rille ins Ziel kommen und dir dabei helfen, dein, was weiß ich, 1,20 Halbmarathon zu laufen und mich dann total verausgraben. Ne? Das sowas funktioniert nicht, oder?
Genau, also das kann natürlich passieren unterwegs, also jeder Lauftag ist ja ein anderer Lauftag, aber grundsätzlich wäre es schon vernünftiger, wenn der Guide vom Trainingszustand, man sagt immer so 10% besser wäre. Das heißt jetzt aber nicht, dass es genau auf die Pace abgestimmt sein muss, dass er jetzt 10% schneller sein soll. Aber es geht halt mehr darum, dass man gerade vor allem in einem Wettkampf hat der Guide ja einmal die Laufleistung als körperliche Belastung und dann halt wirklich noch die Konzentration vom Kopf her, die halt auch nochmal quasi eine körperliche Belastung bedeutet. Und umso schneller man körperlich wegen dem Laufen ermüdet, desto schneller geht halt auch die Konzentration dann flöten, in Anführungszeichen. Mhm. Und das bedeutet dann wiederum, dass man halt den sehr eingeschränkten nicht mehr 100% das Sehen ersetzen kann. Und darauf kommt es halt wirklich an. wenn es dann halt in einem Wettkampf doch so sein sollte, dass die körperliche Leistung an dem Tag jetzt doch nicht so passt, wie es eigentlich sein sollte, dann sagt man das vorher und dann passt man sich da gemeinsam drauf an. Es geht ja, wenn es jetzt nicht gerade irgendeine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist, geht es ja jetzt auch wirklich nicht um alles oder nichts, sondern ums gemeinsame Laufen, um gemeinsam Spaß haben und das Erlebnis einfach zu teilen.
Also man sollte die geplante Distanz und das geplante Tempo eigentlich sehr, sehr sicher laufen können. Ne? Ich meine, das genau. Ist wie wenn ich ein Marathon-Pacer bin für 4 Stunden oder 3:30, dann muss ich da ja auch Puffer haben, um andere genau. Leute durchzuführen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, ja und ich sag mal, Bestzeit laufen mit im Tandem, wer da wirklich auf Anschlag laufen möchte und das wirklich mal versuchen möchte, das ist ja eine ganz anderer Schlagmensch. Also ich meine, ne, wir reden, wenn wir von Bestzeit reden und wir haben jetzt irgendwie, ohne dass das jetzt respektlos klingen soll, aber für 10 Kilometer 70, 80 Minuten Bestzeit für den Läufer, das ist noch ein bisschen was anderes, wie wenn man dann versucht auf 30 Minuten, 45 Minuten, 35 Minuten zu kommen oder so. Aber wenn man da entsprechend fit ist,
ja,
dann...
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt wirklich, es gibt schon auch bei den sehr eingeschränkten, die wirklich sehr, sehr ehrgeizig sind und die auch wirklich Top-Leistung bringen. Und bei denen ist es halt auch wirklich das Problem, gerade in dem Bereich dann noch Guides zu finden, die A, die Leistung mithalten können, plus dann halt noch die Konzentration bis zum Ende haben können. Das ist halt wirklich... echt, das sind wirklich so Ausnahmefälle, die es aber natürlich gibt, aber ich sag mal, wer sich jetzt im Guide-Netzwerk anmeldet in Deutschland, hat eher, ich sag mal, zu 90-95% eher die moderateren Sachen, wo man schon mal auch zwischendurch mal gucken will, was die Bestleistung irgendwann mal bringt, aber es sind dann doch mehr die Freizeit- und Breitensportläufer. Hey,
Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trailtypen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke!
Ja, ich habe hier gerade nebenbei die Karte auf, also ich bin schon ein Schrittchen weiter, aber ich komme mal wieder zurück, wo wir gerade bei der Leistung waren. Das ist das, was ich so mitbringen muss, ne, wenn ich Guide werden möchte. Ich muss natürlich fit sein, ich muss die Distanz können, ich muss Bock drauf haben, das zu machen, muss bereit sein, auch an Wettkämpfen teilzunehmen oder regelmäßig mit irgendjemandem laufen zu gehen, ne? Klar.
Ja.
Ich meine, wenn man da Begleitung sucht, dann ist das ja schon mal ein guter Punkt, dann kann man sich da auch beteiligen und mal schauen, dass man da Mitglied wird in dem Guide-Netzwerk. Ja. Was brauchen wir denn so technisch? Wir hatten zwei verschiedene Fürhilfen, ne, die du uns gezeigt hast. Vom Guide-Netzwerk bekommt man eins, du hattest noch ein anderes genau. Oder zwei andere gezeigt. Kannst du genau. Da mal was zu erzählen? Wie funktioniert das? Wie führe ich dich über die Strecke?
Ja, also grundsätzlich wenn man sich jetzt über das Guide-Netzwerk anmeldet, bekommt man einen Führring. Der ist so ungefähr, was schätze ich da, 10, 15 Zentimeter im Durchmesser ungefähr, wo sich dann beide Läufer dran festhalten. In dem Fall ist man natürlich sehr nah mit den Armen aneinander. Und da muss man dann halt wirklich drauf achten, dass man wirklich in einem guten Passschritt läuft, um einfach den anderen nicht beim Laufen zu blockieren. Also ich merke das halt, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, der viel mit den Armen mitarbeitet, gibt's ja auch Riesenunterschiede. Manche nehmen die Arme wirklich richtig mit, manche fast gar nicht. Und je nachdem muss man da halt wirklich gucken, dass man umso enger man zusammenläuft, umso passgenauer zusammenläuft. Ansonsten habe ich, das ist mehr für offizielle Wettkämpfe und Meisterschaften, gibt's für, ja, wie nennen es, für Bändel, die sind oder müssen genormt sein, zum Beispiel für eine Tatanbahn, ist die Schnur dann oder darf sie nicht länger als 30 cm lang sein, für Straßenwettkämpfe nicht länger als 50 cm. Da hat dann jeder so eine kleinere Schlaufe, in der Mitte ist dann eine Schnur und jeder hält sich da dran fest. Man ist da ein bisschen, also bei dem 50 cm Band ist man wirklich sehr flexibel, was die Armbewegung angeht. Mit dem laufe ich eigentlich auch am liebsten. Und wenn es dann wirklich mal enger werden sollte, dann kann der Guide immer noch das Band ein bisschen kürzer nehmen oder dann doch mal kurz ans Handgelenk von dem sehr eingeschränkten Läufer packen und ihn dann so ein bisschen ja navigieren, um einen besseren Kontakt miteinander zu haben. Aber grundsätzlich kann man auch wirklich alles nehmen, woran man sich festhalten kann. Also es sollte auf jeden Fall nichts sein, was elastisch ist, weil das dann einfach die Bewegung ja,
es verwässert verfälscht. Alles ziemlich, ne?
Ja, genau. Mhm. Aber man kann auch ein ganz normales Stück Seil nehmen oder ein Schlüsselband, was halt stabil ist und was hält und wo man sich gut dran festhalten kann.
Mhm. Mhm. Jetzt haben wir hier drei verschiedene Längen. Du hast schon gesagt, du magst das lange ganz gern.
Genau.
Ich kann dir verraten, ich mochte das kurze sehr gern, sowohl ja. zum Führen als auch zum geführt werden. Das haben wir ja im praktischen Teil gemacht.
Genau.
Weil wie du schon sagst, die 50 Zentimeter, ich wusste nie, wo ist mein Guide? habe immer darauf gewartet, dass er jetzt um die Kurve abbiegt und mich dann hinter sich herzieht. Und dieser Ring, also das ist wirklich, ich habe das gerade eben nachgemessen, das sind so knapp 10 Zentimeter. Das heißt, zwei große Männerhände passen gerade rein.
Ja.
Und dann hat man auch schon ziemlich direkten Kontakt, sowohl an den Händen als dann natürlich auch am Arm. Und das fand ich so angenehm, weil klar, man hat natürlich keine Freiheit, aber man kann sowohl geführt werden als auch führen mit relativ wenig Bewegung und sehr direkt. Ne? Aber das wird wahrscheinlich die fehlende Übung sein, schätze ich.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade so, wenn man ganz am Anfang ist und als Guide da anfängt, ist auf jeden Fall umso näher, umso besser, weil man dann wirklich auch immer Kontakt mit dem anderen einfach hat. Und das gibt einem totale Sicherheit auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Deswegen wird es auch mitgeliefert, wenn man sich dort anmeldet, weil man damit einfach auch am besten ja üben kann. Aber später kann man dann auch ruhig irgendwann ausprobieren, das ein bisschen zu erweitern, weil es auch einem für beide eigentlich dann entspannter wird. Also es ist vor allem ein freieres Laufen auf jeden Fall, weil man so seinen eigenen, ja, ich nenne es mal Laufbereich dann hat, ohne jetzt Press an jemanden dran zu sein. Aber um die Sicherheit zu finden beim Führen und zum Führen ist der Ring auf jeden Fall am besten.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wir haben jetzt nicht so ewig große Runden gedreht, sondern wir sind neben der Laufzeit ist so ein kleiner Platz.
Genau.
Mit Laternen und Vertiefung und
genau.
Bäumen und überhaupt und furchtbar. Und dann haben wir so Runden gedreht. Und da kann ich natürlich noch nicht so viel sagen, wie geht mir der kleine Ring nach 3 Kilometern auf die Nüsse, weil ich mich total verkrampfe, ne? Klar.
Ja.
Ich habe es ja gerade schon angeteasert, da stand ganz, ganz viel Zeug rum. Kann ja jetzt mal schildern, wie wir dann in diesem praktischen Teil uns dann gefunden haben und und wir sehen denn sowohl mal geführt haben als auch geführt wurden. Und ich kann euch sagen, das ist extrem gewöhnungsbedürftig, mit geschlossenen Augen zu laufen. Das und sich von jemandem Fremden, den man nicht kennt, über einen Platz führen zu lassen, den man vorher schon gesehen hat und weiß, da ist eine Laterne, da ist ein Baum, da ist ein Brunnen, da ist eine Sitzgelegenheit und man weiß, worauf man zuläuft, theoretisch, und muss sich darauf verlassen, dass der Guide einen da außen rumführt. Das fand ich, also ich glaube, also das Problem hast du ja zum Glück nicht, also ne, in dem Fall, du musst dir keine Gedanken machen, du siehst deine Umgebung in dem Fall nicht und weißt nicht, was auf dich zukommt. Aber das war extrem ungewöhnlich. Also aber es war eine sehr, sehr interessante Erfahrung und ich habe es auch tatsächlich geschafft, ich habe die Augen zugelassen. Also ich habe die Herausforderung wirklich mal angenommen und mich da führen lassen und es hat gut funktioniert.
Ja.
Und es ist echt spannend, wenn man dann merkt, dass man sich auf jemanden verlassen kann.
Ja, auf jeden Fall. Weil man es
auch muss, ne?
Ja.
In dem Fall. Aber das fand ich schon sehr spannend, auf jeden Fall, ja.
Ja, ich finde es auch wirklich sehr gut, dass es wirklich auch fast gar keine Leute gibt, die das dann nicht ausprobieren wollen. Und ich kann es wirklich nur empfehlen, das wirklich auszuprobieren, weil man dann sich einfach auch in den anderen besser reinversetzen kann. Und auch einfach mal die Rolle selbst übernimmt. Mhm. Und deswegen finde ich das immer eine coole Sache und das wird eigentlich immer sehr gut angenommen.
Ja, also es macht auch Spaß, ne? Wir waren da, ich glaube, 2 Stunden, 2,5 Stunden waren wir, glaube ich, beschäftigt.
Genau.
Ne? Das ist für den Samstag eine nette Mittags-Nachmittagsveranstaltung. Das ist nicht zu lange, das ist locker lustig, man lernt neue Leute kennen. Auf jeden Fall und hat auch so ein bisschen Input und sieht mal was Neues, ne? Also erlebt mal was Neues auf jeden Fall. Und ist dann erstaunt, wie wenig ein Kopfsteinpflaster irritiert, wenn man die Augen zu hat. Also wie gut man da drüber laufen kann. Hätte ich nicht gedacht, ohne es zu sehen. Also ihr hört schon, das ist auf jeden Fall mal was, was man definitiv mal probieren sollte, also in meinen Augen. Weil das so eine andere Erfahrung ist, sich mal fortzubewegen und nicht zu wissen, wohin und sich von jemandem führen zu lassen, den man im Zweifel gar nicht kennt. Oder auch jemanden zu führen, das ist ja so die andere Geschichte, die wir ja auch durchgespielt haben, jemanden zu führen und für ihn verantwortlich zu sein, auch wenn es nur im Kleinen ist und er zumindest jetzt hier bei dem Kurs jederzeit die hätte die Augen aufmachen können. Aber einfach, dass er nicht stolpert und dass man trotzdem über einen. Wir waren, glaube ich, zum Schluss relativ schnell, glaube ich.
Ja.
Also hätte ich jetzt gesagt.
Ja.
Das geht schon ganz gut. Also macht Spaß. Kann man sich gerne mal engagieren dafür. Ja, Wetter hatten wir auch ein bisschen Glück. Das ging ganz gut, eigentlich. War gar nicht so kalt.
Trocken. Waren beides echt noch gute, gute Tage. Mal gucken, wie es nächsten Monat wird. Da steht dann die dritte Schulung an. Mal gucken, ob wir da wieder Glück haben im Wetter.
Mhm. Habt ihr da schon einen Termin?
Genau, das ist auch wieder ein Samstag, der 16.12.
Mhm.
Und genau, wir versuchen das jetzt wirklich regelmäßig, auf jeden Fall einmal im Monat anzubieten. Und je nach Bedarf. Gerne auch öfters und ja.
Okay. Termin und Link kommt auf jeden Fall schon mal in die Shownotes da rein. Was muss ich tun, um Guide zu werden, um mich anzumelden? Gibt eine Webseite, auf der ich mich anmelden kann, ne?
Genau. Das läuft wirklich alles über skidenetzwerkdeutschland.de. Da registriert man sich kostenlos, gibt dann natürlich die persönlichen Daten an und dann halt zum Laufen, wie schnell man ungefähr ist, was man so an Distanzen gerne läuft. Und natürlich gibt man auch an, inwieweit man sich engagieren will, ob man jetzt nur bei sich zu Hause sich engagieren will oder auch komplett in ganz Deutschland, ob man nur für Hobbyläufe zur Verfügung steht oder auch mal für einen Wettkampf. Das kann man alles angeben. wird dann nach der Registrierung vom Guide-Netzwerk kontaktiert nochmal.
Ist sehr zeitnah bei mir.
Genau, wird dann halt nochmal so, dass man sich nochmal so persönlich kennenlernt. Genau, dann bekommt man sein Päckchen zugeschickt mit der Kennweste, dem Führring und nochmal so ein kleinen Heftchen, wo auch nochmal alles so übers Guide Running drinsteht. Und wenn es dann wirklich dazu kommt, dass aus der Region oder irgendwo sonst ein sehr eingeschränkter oder blinder Läufer jemanden braucht, dann wird man vorher vom Guide-Netzwerk kontaktiert, wird dann nochmal gefragt, ob man den Kontakt herstellen darf, und dann gibt man sein Okay, oder man kann auch sagen, boah, nee, das passt mir jetzt momentan gerade gar nicht, kann ja immer was sein, man ist jetzt zu Hause, weil man sich einen Fuß gebrochen hat oder so, und dann sagt man hier, die nächsten 6 Wochen, da läuft gar nichts. Kann man auch immer sagen. Und da wird man auch nicht vom Netzwerk rausgeschmissen oder so. Also man kann da auch immer sagen, momentan geht's dann doch nicht. Aber solange man im Netzwerk drinsteht, wird man auf jeden Fall kontaktiert, sobald eine Anfrage reinkommt. Und andersrum geht's natürlich auch, wenn man sagt als Guide hier, ich hab jetzt auch mal Trainingsbedarf und will nicht nur alleine trainieren und vielleicht ist gerade hier irgendwo jemand, der dasselbe Ziel hat, aber alleine gar nicht vor die Haustür kommen würde, dann kann man da auch eine Anfrage stellen und wird dann auch mit einem sehr eingeschränkten beziehungsweise blinden Läufer dann zusammengebracht. Mhm.
Ja, wenn man sich da anmeldet, ne, dann erscheint man in einer Liste. Für alle, die so ein bisschen datenschutzaffin sind, man erscheint da natürlich nicht mit Namen, man erscheint da mit seiner Postleitzahl. Klar, man muss ja irgendwie zugeordnet werden regional. Man erscheint mit seiner Laufstrecke, die man angegeben hat, also mit der Distanz und mit der Zeit, die man sich zutraut oder die man läuft. Man hat noch ein Geburtsjahr und ein Geschlecht dazu. Und das war es auch schon. Ne? Mehr Infos stehen da nicht auf der Webseite. Jetzt habe ich gerade eben mal gesucht, wer hier in der Gegend sowohl Guide als auch sehr eingeschränkter Läufer ist. Da muss ich leider, und deswegen sprechen wir auch darüber, den Suchradius schon relativ hoch machen, also nur zwei Ziffern der Postleitzahl. Wenn ich feiner granuliere, dann finde ich schon keinen mehr. Ja, das ist halt so die Sache, ne?
Ja, genau, und darum geht es halt, also es ich glaube, mittlerweile ist mein letzter Stand so knapp 700 Guides im Netzwerk und knapp ein Drittel nochmal als sehr eingeschränkter Läufer. Mhm. Und das ist halt auf Deutschland gesamt gesehen echt zu wenig. Sowohl aus der Guide-Perspektive als auch von der anderen Perspektive. Ja. Also das Netzwerk muss halt insgesamt wachsen. Und dafür bieten wir eben die Schulungen an. Dafür machen wir vor allem über Social Media viel Berichte, klären darüber auf, dass es das Netzwerk gibt und hoffen, dass es halt so, wie es jetzt läuft, immer weiter wächst. Dass man wirklich auch Bundesland zu Bundesland da echt mal eine gute Anzahl an Leuten hat, die sich da vernetzen können.
Mhm. Ja, das wäre echt zu wünschen. Du sagst schon, das sind 700 Guides und 200-300 sehr eingeschränkte Läufer. Das klingt jetzt eigentlich nach einem Verhältnis, was gar nicht so schlecht ist. 2 oder 3 Guides pro Läufer. Jetzt ist das aber, wie du gesagt hast, deutschlandweit verteilt. Das heißt, da ist auch die Distanz vielleicht relativ groß oder du hast auch mal gar keinen bei dir. Und dann muss der Termin auch noch passen. Dann muss, klar, die Sympathie muss passen. Dann muss die Leistung muss zueinander passen. Also dann sehen wir schon, dass du da ein Match hast. Ist
relativ unwahrscheinlich aktuell.
Ja,
genau. Leider.
Ja.
Also braucht man deutlich mehr Menschen, die sich da engagieren und die sich da einfach eintragen. Ja. Und weder die Schulung kostet was, noch das Material, was man zugeschickt bekommen hat, kostet was. Ne? Also ich habe hier eine Weste und einen Führing für umsonst bekommen.
Ja.
Das heißt, man hat als Guide keinerlei, ich sag mal, außer die zweieinhalb Stunden, die man investiert, um da erstmal an dieser Schulung teilzunehmen und die 10 Minuten, um sich anzumelden, hat man eigentlich keinerlei Aufwand, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Apropos Aufwand. Du hattest in der Schulung noch angesprochen, was ist denn, wenn ich dich guide bei deinem Wettkampf? Kann ja zwischendurch auch mal teuer werden mit Startgebühren. Da gab es, glaube ich, auch, hast du auch gesagt, dass das ganz oft so der Fall ist, dass die Veranstalter dann sagen, der Guide bezahlt keine Startgebühren, richtig?
Genau, genau. Also das, da sind wir auch, oder vor allem auch das Netzwerk ist da auch wirklich aktivst dabei, da die Veranstalter noch mehr zu sensibilisieren, dass die von sich aus das irgendwann auch mal anbieten, dass man da gar nicht mehr groß nachhaken muss, weil es ist halt auch ein bisschen, man muss halt dann immer so nachhaken.
So ein bisschen betteln, gell?
Ja, ich wollte das Wort jetzt nicht in den Mund nehmen, danke, dass du es gemacht hast. genau, weil es halt nicht darum geht, es geht ja nicht ums Betteln, es geht halt wirklich darum, dass es halt wirklich darum geht, dass der Guide das ja erst ermöglicht, dass der eingeschränkte Läufer überhaupt daran teilnehmen kann. Mhm. Das gehört einfach auf irgendeine Weise auch honoriert und wenn der Veranstalter da sagt, hier jeder, der einen sehr eingeschränkten Läufer begleitet, der kann hier umsonst starten. Das wäre einfach, ja, also das gehört für mich auch ein Stück weit zu Fair Play. Mhm. Und es ist einfach auch gerechtfertigt zu sagen, dass das möglich ist, weil man halt, wie gesagt, bei einem Wettkampf einfach als Guide diese doppelte, in Anführungszeichen, Belastung hat. Mit Leistung und Konzentration. Und deswegen sind wir da auch so ein bisschen immer dabei, die Veranstalter in die Richtung zu bringen, dass sie das mal von sich aus anbieten, irgendwann. Genau, dass es eine Selbstverständlichkeit wird.
Ja, also ich denke, wir schreiben uns alle mal ganz groß, zumindest auf die offizielle Fahne, die Sache mit der Inklusion.
Genau.
Das finden wir alle ganz toll. Aber wenn es dann tatsächlich praktisch wird, dann ist das manchmal leider nicht mal so ein Ding. Aber auch ne, für euch Veranstalter da draußen, wenn sich jetzt, ich sag mal, zwei Tandems anmelden und euch zwei Startgebühren flöten gehen, also ganz ehrlich, wenn eure Veranstaltung so spitz auf Knopf geplant ist, dass es auf zwei Startgebühren rauskommt, dann
ja,
das ist auch schon deswegen. Schade. Ne? Also ich denke, also grundsätzlich habe ich mit allen Veranstaltern, die ich jetzt wegen irgendwas angeschrieben habe, weil ich irgendwas wollte, was, ich sag mal, nicht auf der Speisekarte stand, sei es mit Hund laufen oder früher starten oder was auch immer, ne? Also in aller Regel, solange man jetzt vielleicht nicht bei einem großen Berlin-Marathon ankommt, sondern bei allem, was man so in seiner Region findet, wird man wahrscheinlich schon ziemlich auf offene Ohren stoßen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und wie du sagst, gerade so eine große Veranstaltung, es ist wirklich jetzt halt wirklich noch sehr schwer, da dran zu kommen. Das Einzige, was für mich noch so ein bisschen unverständlich ist, ist also gerade Berlin-Marathon ist ja auch die deutsche Meisterschaft der Paraleichtathletik. Und wenn du dich da über deinen oder zur Meisterschaft anmeldest als sehr eingeschränkter Athlet, gibst du natürlich deinen Guide an. Der ist dann natürlich, kann sich der kostenfrei dann registrieren für den Lauf. Aber wo es bei mir dann so ein kleines, großes Fragezeichen aufploppt, ist dann, warum bekommt dann der Guide keine extra Wertung für sich selbst. Also er steht dann halt wirklich nur in 2 drin. Das finde ich halt ein bisschen schade. Er läuft dann wirklich nur mit der Startnummer von dem sehr eingeschränkten Läufer. Und ich finde halt, das ist auch so eine Sache, das ist ja auch kein Aufwand, die eine Startnummer dann noch auszugeben. Weil es ist ja auch für ihn was Besonderes, gerade so ein großer Lauf. Und das fände ich auch schön, wenn sowas auch selbstverständlich ist. Aber ja.
Ein Schritt nach dem anderen.
Genau, Stück für Stück und irgendwann ziehen auch die ganz Großen mit und dann passt das.
Ja, schön, schön, Stefan. Jetzt haben wir hoffentlich noch den einen oder anderen hier, die eine oder die andere, angefixt, sich mal beim Guide-Netzwerk Deutschland umzuschauen. Da gibt es auch Termine, wann und wo die nächste Schulung ist. Also wenn man jetzt nicht unbedingt aus Mainz und der Umgebung kommt, genau. Also nicht aus dem Süden, sondern irgendwo anders, dann kann man sich da mal umschauen. Da sind aktuell Termine gelistet. Soll ein bisschen weiter runter scrollen. Guide-Schulung. 21.10. ist schon rum, sehe ich gerade. 25.11. in Jena, 13.1. in Bremen und eben am 16.12. in Mainz zum Beispiel. Und ansonsten kann man die auch einfach, da gibt es einen großen Kontaktknopf, einfach mal anschreiben und fragen, gibt es bei mir in der Gegend irgendwas? Oder hättet ihr wahrscheinlich Interesse, dass es da was gibt und ich engagiere mich und habe einen tollen Laufladen gefunden, der mich da unterstützen würde? Dann machen wir das zusammen. Ich denke, da werden die wahrscheinlich auch relativ offen sein.
Ja, ja, auf jeden Fall. Man kann sich da auch immer mit seinem eigenen Lauftreff oder mit seinem eigenen Verein auch hinwenden und sagen, hier, wir sind interessiert an so einer Guide-Schulung, wollt ihr mal vorbeikommen? Das sind die immer offen für.
Wo du es gerade eben gesagt hast, die melden sich dann persönlich und ich eingeworfen habe, relativ zeitnah. Ich hatte mich Samstag, nachdem ich bei dir war, bei der Schulung habe ich mich angemeldet. Und Sonntagmorgen saß ich am Rechner und dann hat mein Telefon geklingelt. Da war die gute Dame vom Guide-Netzwerk und hat meine Daten abgeglichen.
Ja.
Also das ging echt schnell und dann war auch echt schnell das Zeug da und und ich gelistet in dieser Liste. Ja. Also da ist da sieht man, die haben Bedarf, die sind interessiert, dass das Netzwerk wächst. Und
Also das Engagement ist da wirklich 24/7, also die sind da wirklich so Feuer und Flamme dahinter und wollen das voranbringen und deswegen habe ich gesagt, hier da unterstütze ich auf jeden Fall gerne und helfe, wo ich kann und wie es meine Zeit so hergibt und bin froh, dass es so anläuft.
Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema, dann könnt ihr auf jeden Fall mich anschreiben, ihr könnt das Guide-Netzwerk anschreiben, ihr könnt mit Sicherheit auch mit Stefan Kontakt aufnehmen, der ja auch wieder hier verlinkt wird, oder mit der Laufzeit in Mainz. Und dann habt ihr schon ganz, ganz, ganz viele Ansprechpartner, Ansprechstellen und relativ wenig Ausreden, euch zumindest mal die Webseite anzugucken. Mal zu gucken, ob es einen Termin bei euch in der Gegend gibt. Ja, Stefan, was steht denn bei dir jetzt so als nächstes an? Hast du noch irgendeinen Wettkampf geplant? Suchst du aktuell einen Guide für einen bestimmten Wettkampf oder sonst irgendwas?
Also da ich jetzt hier in Mainz selbst die Guide-Schulung anbiete, habe ich jetzt echt so ein kleines Luxusproblem. Also ich habe jetzt wirklich sehr viele Guides, die mit mir laufen wollen und die ich immer kontaktieren kann. Also mein Bedarf ist auf jeden Fall erstmal super gedeckt. Und so wünsche ich mir das halt auch für alle anderen, die Guides suchen. Dieses Jahr sind jetzt nur noch so kleinere Läufe. Jetzt am 2. Dezember laufe ich auch hier in Mainz direkt mit einem neuen Guide einen 12-Kilometer-Wettkampf. Der war zur ersten Guide-Schulung in der Laufzeit dabei und hat gesagt, hier, ich will auch gleich mal einen Wettkampf ausprobieren. Und ansonsten mein nächstes großes Ziel ist dann nächstes Jahr nochmal der Berlin-Marathon. Und für den werde ich auf jeden Fall dieses Mal intensiver trainieren, um einfach auch mal eine Leistung abzurufen, die ich jetzt schon zweimal verfehlt habe. Genau. Hm. Und ja, wie gesagt, also das Fernstudium und die Ausbildung läuft ja auch noch nebenher. Muss auch noch viel Zeit investiert werden. Aber das Laufen soll da auf jeden Fall nicht zu kurz kommen.
Okay. Eine Frage habe ich noch, die ist mir gerade eben schon zum Anfang, ist mir die gekommen, hat sich das aber nicht ergeben. Als du gesagt hast, du bist jetzt nach Mainz gezogen, wie blindenfreundlich ist denn Mainz? Oder wie schwierig oder wie einfach ist denn so eine Umgewöhnung von Standorten?
Ich will jetzt nichts Schlechtes über meine grundsätzliche Heimat reden. Man merkt halt schon, dass Mainz doch eine Landeshauptstadt ist, im Gegensatz zu Rüdesheim. Rüdesheim ist dann doch noch sehr ländlich und noch nicht so, was jetzt die Barrierefreiheit angeht, ausgestattet. Ich finde Mainz an sich wirklich sehr offen und hilfsbereit. Hier oben, wo halt die Ausbildung ist, ist halt auch extra ein Ausbildungszentrum für sehr eingeschränkte und Blinde. Und da ist natürlich hier die ganze Umgebung bis zu den Supermärkten total barrierefreundlich, nenne ich es mal. Man kommt wirklich überall super hin. Die Restaurant- und Lädeninhaber sind wirklich immer zur Stelle. Also man betritt irgendwo das Gebäude und schon sind die Leute da und fragen, ob man Unterstützung braucht. Aber auch so in der Innenstadt, finde ich, wenn ich da allein unterwegs bin, gerade zur Arbeit dann, bekomme ich eigentlich auch immer Hilfe angeboten. Gerade wenn ich auf den Bus warte, und dann werde ich auch immer direkt angesprochen, auf welchen Bus warten Sie. Oben an der Anzeigentafel steht, er hat 10 Minuten Verspätung oder ist mal wieder ausgefallen. Genau, also von daher gefällt mir Mainz so schon sehr gut.
Hm. Das ist spannend, weil ich bin immer tatsächlich etwas überfordert, wenn ich in größere Städte komme.
Ja.
Ich war auch letztens in Mainz, also nicht nur als wir uns getroffen haben, sondern auch schon mal zu einem Termin vorher. da mit dem Auto zu fahren, Hölle. Aber egal, wurscht. Das Thema. Naja, gut, Stefan. Ich verlinke alle deine Sachen, die wir jetzt gerade erwähnt haben, die verlinke ich alle in den Shownotes und bedanke mich bei dir für deine Zeit an einem Samstagabend, dass wir über das Thema sprechen konnten.
Sehr gerne, gebe ich gerne zurück.
Sehr gerne. Und weiß nicht, ob du nochmal mit deinem Hund raus musst, hier regnet's.
Ja, es war ich vorher schon, da hat es auch schon geregnet, aber werde ich jetzt auch gleich mal ein bisschen, genau.
Das Leid der Hundebesitzer.
Ja, genau.
Alles klar, dann wünsche ich dir einen schönen Abend und vielen Dank und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Ja, würde mich freuen auf jeden Fall. Dankeschön.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin's nochmal, Sascha. Wie du weißt, ist der Trailrunning-Podcast kostenfrei und er wird's auch immer bleiben, versprochen. Damit mir das gelingt, kannst du mich, wie einige andere auch schon, bei der Produktion unterstützen. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön an euch da draußen. Das geht ganz einfach, zum Beispiel durch einen Dauerauftrag, per Steady oder per PayPal. Wie genau du mich unterstützen kannst, findest du unter trailrunnersdoc.de/supporter. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast oder auch gerne zum Blog hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@trailrunnersdoc.de. Und wenn du einfach nur ein bisschen mein Ego streicheln möchtest, dann bewerte doch den Podcast auf iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, die dir diese Möglichkeit bietet. Vielen Dank. Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.